HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Ich bin der Meinung, dass die Orbán-Partei sich von den christdemokratischen Grundwerten entfernt. Und wer sich von den Grundwerten entfernt, der muss sich überlegen, ob er seinen Platz noch in dieser Parteienfamilie hat.
Fidesz kann keine Kandidaten mehr für Posten in der EVP aufstellen. Die Mitglieder haben keine Stimmrechte mehr und sie dürfen nicht an Treffen der EVP teilnehmen.
Unter dem Motto Ungarn an erster Stelle sprach sich Viktor Orbán gegen die Migrationspolitik der EU aus.
Die Aufgabe ist nun zu verhindern, dass Europa im Inneren auseinanderbricht, weil in einigen Mitgliedstaaten populistische Parteien das Thema nutzen.
On the top of this issue is Dublin. And I really expect from all countries.
Und ich erwarte wirklich von allen Mitgliedstaaten, dass sie hier mehr Solidarität zeigen. Denn wenn wir es nicht schaffen, ein gemeinsames europäisches Asylsystem auf den Weg zu bringen, dann wird Europa an dieser Stelle sehr verwundbar sein.
Chinas Projekt Neue Seidenstraße zielt darauf ab, die globale Ordnung stärker auf China zuzuschneiden.
Das ist lachhaft. Italien ist ein großes Land, eine bedeutende Industrienation. Die Regierung in Rom kann selbst entscheiden, wo ihre Interessen liegen.
Die Zeit läuft für die Briten. Noch 8 Tage bis zum Austrittstermin. Wird der nun doch noch verschoben? Der Brexit stellte wieder einmal alle anderen Themen des heutigen EU-Gipfels in den Hintergrund. Und davon gibt es wahrlich genug. Stichwort Migration. Die Zahl der nach Europa kommenden Migranten geht zwar zurück, aber wie nachhaltig ist das eigentlich? Die EU ist auf einen weiteren Ansturm nicht vorbereitet. Der Grenzschutz ist unvollständig, die geplante Grenzschutztruppe noch nicht am Start. Stichwort Orbán. Der Rechtspopulist liegt seit Jahren mit der EU im Clinch. Die ungarische Fidesz-Partei ist gestern aus der Parteienfamilie der Europäischen Volkspartei vorübergehend ausgeschlossen worden. Und wie geht's jetzt weiter? Wird Ungarns Ministerpräsident seine Haltung dadurch ändern? Oder kann er sogar punkten, nicht nur im eigenen Land, sondern auch bei der bevorstehenden Europawahl im Mai? Ein weiteres Stichwort, die EU-China-Politik. Peking will mit Milliarden in Häfen, Straßen, Bahnstrecken und Flughäfen unter anderem in Italien investieren. Andere EU-Länder haben dabei große Bedenken. Eine gemeinsame Strategie gibt es nicht. Geht da noch was? Europa jenseits des Brexits. Das ist unser Tagthema heute und wir beginnen nicht politisch, sondern literarisch. Rufen den 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu, Leute, vertraut euch gegenseitig, denn Vertrauen bedeutet in der Praxis, keinen Zweifel zu haben. Das ist ein Maximalziel, aber es wäre schon schön, wenn ihr dem Dichter Johann Gottlieb Säume folgen könntet, der an Mut und Kraft appelliert, um dem Bösen zu widerstehen. Dann mal los.
Die Regel durch das Leben sei Vertraulichkeit und selten nur Vertrauen. Und links und rechts von Furcht und Hoffnung frei auf Seelenphänomene schauen. Erwarten und nichts auf Erwartung bauen. Nur alle Menschen menschlich nehmen. Das Gute so, wie wir es sehen. Mit Mut und Kraft dem Bösen widerstehen, anstatt darüber uns zu grämen. Und zu der Sicherheit der Sache, soweit das Erdenelement uns Sicherheit in seinem Schoße gönnt, den Geist der Vorsicht auf die Wache.
Der Tag in HR2 Kultur. Ob Theresa May noch Vertrauen genießt an der Spitze der Regierung? Ob sie ihrer Unerbittlichkeit selbst noch trauen kann? Wie soll es jetzt weitergehen? Gestern rief sie noch einmal um Hilfe und Unterstützung. Sie bat in einem Brief um die Verschiebung des Brexits um 3 Monate, bevor sie sich heute persönlich nach Brüssel zum EU-Gipfel aufmachte. Eine solche Verschiebung kommt im schönen Wales im Südwesten Großbritanniens gar nicht gut an. 53% der Waliser haben für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gestimmt. Und sie haben dafür gute Gründe, wie Thomas Spickhofen erfahren konnte.
In die Landstraße, die die walisische Hauptstadt Cardiff mit dem Landesinneren verbindet, hat die EU fast 100 Millionen Euro gesteckt. Das Gewerbezentrum im Provinznest Aberwale hat sie mit rund 8 Millionen Euro subventioniert und. Trotzdem haben 53% der Waliser für den Austritt gestimmt, in der Region um Aberwale sogar 62%. So wie Diane Roberts, die in Aberwale eine Mischung aus Juwelierladen, Kaffeehaus und Galerie betreibt. Sie würde definitiv auch wieder für den Austritt stimmen.
If I had to vote again, it would definitely be out.
Diane sitzt gemeinsam mit ihrem Mann Stephen an einem Kohleofen in ihrem Geschäft. Stephen hatte für den Verbleib gestimmt, findet rückblickend jetzt aber doch den Austritt besser.
I actually voted remain. In retrospect, if I had to vote again, I'd vote leave.
Die Valleys im Süden von Wales waren mal der Motor der britischen Industrie. Hunderte Kohleminen und Stahlwerke gaben hier hunderttausenden Menschen Lohn und Arbeit. Heute gehören sie zu den ärmsten Regionen in ganz Europa, laut EU-Definition auf einer Stufe mit zum Beispiel Bulgarien und Rumänien. Deshalb kommt die Kohle jetzt aus den Töpfen der EU, rund 5 Milliarden Euro allein in den vergangenen gut 10 Jahren. Dass Wales in Zukunft das nun fehlende Brüsseler Geld aus London erhält, das glaubt in Aberwale kaum jemand. Von den Konservativen bekommen wir nichts, weil wir Labour-Stammland sind, und von Labour nicht, weil sie wissen, dass sie den Sitz hier sicher haben, sagen sie hier. Der Austritt aus der EU könne die Leute nicht schrecken, erklärt Stephen. Schlimmer könne es ja sowieso nicht mehr werden.
There's families here who have second, third, fourth.
Hier gibt es Familien, die sind in der zweiten, dritten, vierten, fünften Generation arbeitslos. Ihre Väter, ihre Großväter haben nie gearbeitet. Die Politiker haben diese Region runterkommen lassen. Das Referendum war eine Protestwahl. Die Leute haben protestiert.
Auch Fran Bevan hat die Fronten gewechselt, allerdings in umgekehrter Richtung. Die frühere Krankenschwester, die heute im Ruhestand lebt, hat für den Brexit gestimmt und ist inzwischen dagegen. Allerdings wisse sie auch, sagt sie, dass längst nicht alle in ihrer Umgebung so denken. Fran wirbt jetzt für den Verbleib in der EU, mindestens aber für ein zweites Referendum mit einer Einschränkung.
Ich finde, Leute über 70 sollten dann nicht mehr daran teilnehmen. Es betrifft uns ja nicht mehr wirklich. Aber die 16-Jährigen, die betrifft das massiv. Es ist ihr Leben, es ist ihre Zukunft.
Fran Bevan dürfte selbst dann übrigens nicht mit abstimmen, denn sie ist schon 71.
Aber Theresa May dürfte noch einmal mit abstimmen. Sie ist erst 62 Jahre alt. Aber das ist wohl mehr als ein, oder nicht mehr als ein interessantes Gedankenspiel. Sie will die 27 EU-Staats- und Regierungschefs heute von einer Verschiebung des Brexits um 3 Monate überzeugen und hat bereits im Vorfeld des EU-Gipfels Stirnrunzeln und Skepsis geerntet. Die EU-Kommission warnt vor ernsthaften rechtlichen und politischen Risiken. Viele Regierungen plädieren deshalb nur für eine Verschiebung bis zu den Europawahlen am 23. Mai. Ralf Sina in Brüssel, was ist von den Beratungen heute eigentlich nach außen gedrungen?
Also von den Beratungen ist nach außen gedrungen, dass Jean-Claude Juncker, der EU-Kommissionspräsident, gesagt hat, dass sein Geduldsfaden enorm lang ist, aber trotzdem nicht reißsicher, und dass auch der Geduldsfaden des lieben Gottes irgendwann reißen würde. Und das beschreibt die Gemüts- und Stimmungslage eigentlich auch der EU-Staats- und Regierungschefs, die hier ein bisschen die harte Tour fahren wollen. Sie wollen Theresa May dazu bringen, den Scheidungsantrag in der kommenden Woche nochmal dem Unterhaus vorzulegen, nochmal abstimmen zu lassen, in der Hoffnung, dass dann die Mehrheit zustande kommt, die sich Theresa May und auch die Staats- und Regierungschefs der EU erhoffen. Und sie wollen das erreichen, indem sie eben Theresa May ganz klar signalisieren und damit Großbritannien: Nein, ihr kriegt keine Verlängerung bis 30. Juni. Ihr müsst erstmal diesen Scheidungsvertrag unterschreiben. Und dann können wir darüber diskutieren, ob es eine kurze Verlängerung gibt, damit ihr die Scheidungsvereinbarung umsetzen könnt. Also zum Beispiel die Unterhaltsverpflichtungen, die ihr gegenüber der EU anerkannt habt. Oder das Aufenthaltsrecht, das ihr gegenüber EU-Bürgern anerkannt habt, die in Großbritannien leben. Aber erstmal muss der Vertrag unterschrieben werden.
Deklinieren wir das nochmal durch. Die 8 Wochen bis zur Europawahl am 23. Mai gelten ja in Brüssel, wenn ich das richtig verstanden habe, als völlig unproblematisch. Was wäre der Vorteil?
Der Vorteil wäre, dass man dann in der Tat nicht in diese Schlamassel hereingerät der Europawahlen. Die Europawahlen sind deswegen so ein großes Problem für die Briten und auch für die EU vor dem Hintergrund des Brexit, weil eine Verlängerung bis Juni bedeuten würde, dass man die Briten an der Europawahl teilnehmen lassen muss. Denn es kann ja nicht sein, dass ein Mitglied in der EU ist, aber von der Wahl ausgeschlossen wird. Wenn 28 im Club sind und es gibt Clubwahlen, müssen alle 28 wählen. Sonst könnte nämlich hinterher ein Brite hingehen zum Europäischen Gerichtshof in Luxemburg und sagen, ich wollte an dieser Europawahl teilnehmen und ich bin ausgeschlossen worden. Und dann würde der Europäische Gerichtshof feststellen, jawohl, die Europäer, die Europäische Kommission, die europäischen Staats- und Regierungschefs haben die EU-Verträge gebrochen, indem sie Großbritannien erlaubt haben, nicht teilzunehmen oder von der Europawahl ausgeschlossen haben. Die EU würde ihre eigenen Verträge verletzen und geriete auf dasselbe Niveau wie der polnische Justizminister, der sagt, naja, was der EuGH da sagt, ist doch ganz egal. Also das heißt, die EU muss sich an die Verträge halten, kann kein Auge zudrücken, kann nicht sagen, komm, wir nehmen die jetzt mal nicht so ernst, wir nehmen auch eine Klage eines Briten in Kauf. Soll er doch klagen, hat er eh nichts davon, sondern die EU muss sich daran halten. Die Briten müssten dann wählen, was Theresa May aber ablehnt.
Das wäre ein ziemlicher Schlamassel, um in ihrem Duktus zu bleiben. Mit der Verlängerung bis Ende Juni ist May zum Gipfel heute erschienen. Sie haben es angesprochen, EU-Ratspräsident Donald Tusk und auch andere halten das durchaus für möglich. Sie knüpfen aber, wie Sie es gesagt haben, eben diese Bedingung, nämlich dass das Unterhaus das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen in der kommenden Woche im dritten Anlauf billigt. Zweimal wurde es schon abgelehnt. Das ist doch eigentlich völlig unwahrscheinlich und nicht wirklich zu erwarten, dass das klappt.
Genau. Und Angela Merkel hat auch hier bei ihrer Ankunft gleich gesagt, kann sein, dass es wieder nicht funktioniert. Und dann müssen wir eben wieder aktiv werden. Das heißt, dass es voraussichtlich nächste Woche hier in Brüssel dann nochmal einen EU-Sondergipfel zum Thema Brexit gibt. Und wahrscheinlich am Donnerstag, denn am Freitag ist ja der Scheidungstag um 23 Uhr Big Ben Zeit. Und dass man dann nochmal guckt, gibt es vielleicht doch noch einen Weg, diesen unmittelbaren Herausfall Großbritanniens zu verhindern. Und man wird sicherlich einen Weg finden.
Erklärtes Ziel von allen ist, das kann man, glaube ich, nach all dem, was ich heute gehört, gelesen und auch von Ihnen jetzt gehört habe, zusammenfassen. Vom heutigen Gipfeltag einen No-Deal-Brexit möchte man vermeiden. Aber wenn es keine Mehrheit für den vorliegenden Austrittsvertrag im Unterhaus gibt, dann ist dieser No-Deal-Brexit noch oder doch sehr wahrscheinlich und nicht vom Tisch.
Das ist auf den ersten Blick so, das stimmt. Ich glaube, dass bei einigen Staats- und Regierungschefs die Gemütsverfassung so ist, dass sie alle Hebel in Bewegung setzen werden, um den Briten noch eine lange Zeit in der kommenden Woche zu gewähren, unter Umständen bis Ende des nächsten Jahres. Es gibt einige in der EU, die das wollen. Wie sie die rechtlichen Probleme lösen, ist mir überhaupt nicht klar, wie sie das machen wollen. Das wird auch sicherlich Streit geben. Wenn es zum äußersten Punkt kommt und wirklich am Freitag 22.59 Uhr Big Ben Zeit ist, dann gibt es immer noch die großartige Möglichkeit für Theresa May zu sagen, ich ziehe als britische Premierministerin den Scheidungsantrag komplett zurück. Einseitig. Kein EU-Land muss zustimmen. Sie allein kann das machen. Es gibt keine britische Verfassung, die geschrieben ist. Es gibt schwammige Parlamentsregeln. Sie ist die Repräsentantin des Vereinigten Königreichs auf der EU-Bühne. Sie hat die Macht, den Scheidungsantrag zurückzuziehen und als Premierministerin in die Geschichte einzugehen, die das größtmögliche Desaster verhindert hat.
Puh, wie spannend. Ralf Siener aus Brüssel, ich danke Ihnen herzlich. Jetzt brauchen wir alle ein wenig Erbauungsliteratur und die kommt von Johann Gaudenz von Salis Sevis.
Wer gibt uns unseren Kinderglauben an eine treue Welt zurück? Ach, schließt den allzu scharfen Blick. Was uns die Zuversicht kann rauben, zerstört des Herzens Glück. Dein denkt mein Geist mit Wohlgefallen, o Zeit, wenn fremd in klügerer Welt man traut zu jedem sich gesellt und arglos wie die Nachtigallen in offene Schlingen fällt. O Glück, noch kindlich hinzulangen nach Blumen, ehe man sie benennt, nach Freuden, die man halb nur kennt, wenn unser Blick kaum aufgegangen nicht Schein und Wesen trennt. Ihr Tage, wo wir klüger werden, wie schwül ist euer Mittagslicht. Wenn die Erfahrung warnen spricht, vollkommen weilet nichts auf Erden. Was blühet, währet nicht. Wohl dann dem liebenden Gemüte, das sein Vertrauen rein bewahrt. Und sein Gefühl sei noch so zart, nie zweifelt an des edlen Güte, noch an der Menschen Art.
Der Tag in H2 Kultur. Wir machen das nächste Fass auf und landen direkt bei Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán, der immer wieder wegen seines Anti-EU-Kurses in der Kritik steht. Jüngstes Beispiel: eine Plakatkampagne gegen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und den aus Ungarn stammenden US-Milliardär George Soros. Das war zu viel. Gestern haben sich die Christdemokraten, die EVP, im Europaparlament dafür ausgesprochen, die ungarische Partei Fidesz für einen unbestimmten Zeitraum aus den eigenen Reihen zu suspendieren. Was damit verbunden ist, erklärt uns Holger Roman.
Kein Parteiausschluss, aber eine Suspendierung auf unbestimmte Zeit. Das ist der Weg, auf den sich die knapp 200 Delegierten der Europäischen Volkspartei in der Causa Orbán verständigt haben. Vorgeschlagen hatte die Kompromisslösung der Spitzenkandidat der Konservativen, EVP-Fraktionschef Manfred Weber, der die Details des Beschlusses nach der rund dreistündigen Krisensitzung erläuterte. Praktisch bedeutet das, dass Fidesz bis auf Weiteres keine Kandidaten mehr für Posten in der EVP aufstellen kann. Die Mitglieder verlieren außerdem ihr Stimmrecht in den Gremien der Partei und dürfen nicht mehr an Versammlungen teilnehmen. Für den CSU-Mann hatte bei dem parteiinternen Showdown viel auf dem Spiel gestanden. Bei den Europawahlen Ende Mai geht Weber als möglicher Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Juncker ins Rennen. Ein vollständiger Bruch mit dem ungarischen Regierungschef, wie ihn 13 der 51 EVP-Landesverbände gefordert hatten, hätte ihn womöglich wichtige Stimmen gekostet. Die Fidesz zu verschonen, hätte für den Christsozialen eine offene Flanke im Wahlkampf bedeutet. Die Erleichterung darüber, dass sich am Ende eine große Mehrheit für seinen Vorschlag aussprach, war dem Niederbayern deutlich anzumerken.
This decision is a firm decision, is a clear decision, and it is based on our common ideas, on the values of CEPP.
Weber lobte die klare und feste Entscheidung, basierend auf den gemeinsamen Werten der EVP. Fidesz werde über die politische Richtung der Partei künftig nicht mehr mitreden. Die Maßnahme soll so lange gelten, bis ein unabhängiger Rat der Weisen den Kurs der ungarischen Rechtsnationalen eingehend geprüft hat. Dieser Evaluierungskommission angehören werden drei prominente ehemalige Führungspersönlichkeiten der europäischen Konservativen, Ex-Parlamentspräsident Pöttering sowie die früheren Regierungschefs von Österreich und Belgien, Schüssel und Van Rompuy. Außerdem sollen die Fidesz und ihr Vorsitzender Orbán eine Reihe von Bedingungen erfüllen. Dazu zählt zum Beispiel ein dauerhafter Verzicht auf EU-feindliche Kampagnen, wie die diffamierende Plakataktion gegen Kommissionschef Juncker, die der Anlass für die Krisensitzung gewesen war. Die Privatuni CEU des US-Investors George Soros, die die Regierung in Budapest eigentlich schließen wollte, soll mit Hilfe eines Joint Ventures mit der TU München fortbestehen. Webers Drohung, bis die Fidesz das verlorene Vertrauen der EVP zurückgewonnen habe, bleibe auch ein Ausschluss als Option auf dem Tisch.
The exclusion of Fidesz is not off the table, it is on the table.
Zur Überraschung vieler machte Fidesz-Chef Viktor Orbán nach der Entscheidung gute Miene zum bösen Spiel. Sein Sprecher hatte zuvor noch gedroht, man werde die Partei im Falle einer Suspendierung sofort verlassen. Doch nun begrüßte es der Ungar, dass die Einheit der EVP vor der anstehenden EU-Wahl gewahrt bleibe. Er selbst habe vorgeschlagen, die Mitgliedschaft eine Weile ruhen und die strittigen Punkte von den Experten untersuchen zu lassen. Die Informationskampagne, wie Orbán das umstrittene Brüssel-Bashing nannte, sei beendet, wie von Manfred Weber gewünscht.
The information campaign is over. That was one of the requests of Manfred Weber, not to continue that kind of information campaign.
Orbán bekräftigte, dass seine Partei die Bewerbung von Spitzenkandidat Weber für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten weiter unterstützen werde. Eine Bemerkung, die der politische Gegner prompt aufgriff. So sprachen die europäischen Sozialdemokraten von einem wachsweichen Kompromiss, Grüne und Liberale von einem politischen Trick der Konservativen und einer Nichtlösung, die nur dem Machterhalt diene. Lob kam dagegen von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer. Dieses Einfrieren der Mitgliedschaft gebe Fidesz die Chance, die nach wie vor bestehenden Zweifel gegen die Partei vollkommen auszuräumen.
Und jetzt kommt Friedrich Schiller, der uns vom Vertrauen überzeugen will.
Der bessere Mensch tritt in die Welt mit fröhlichem Vertrauen. Er glaubt, was ihm die Seele schwellt, auch außer sich zu schauen. Und weit von edlem Eifer warm, der Wahrheit seinen treuen Arm. Doch alles ist so klein, so eng. Hat er es erst erfahren, da sucht er in dem Weltgedräng, sich selbst nur zu bewahren. Das Herz in kalter, stolzer Ruh schließt endlich sich der Liebe zu. Sie geben, ach, nicht immer Glut, der Wahrheit helle Strahlen. Wohl denen, die des Wissens Gut nicht mit dem Herzen zahlen. Drum paart zu eurem schönsten Glück mit Schwärmers Ernst des Weltmanns Blick.
Geht da noch was? Europa jenseits des Brexits. So haben wir unsere Tagssendung heute überschrieben. Ein Thema, das schwer wiegt und an dem die EU sich seit Jahren die Zähne ausbeißt, ist eine gemeinsame Migrationspolitik. Zwar ist die Zahl der Migranten, die nach Europa kommen, deutlich zurückgegangen, aber die Hauptlast tragen immer noch Italien, Griechenland und Spanien. Diejenigen, die zum Beispiel nach Deutschland wollen, kommen über die Balkanroute, die seit März 2016 offiziell als geschlossen gilt. Im Nordwesten Bosnien-Herzegowinas stranden und sterben immer wieder Menschen, meist unbeachtet, doch hin und wieder kann ihre Herkunft ermittelt werden. So auch die des 26-jährigen Mannes aus Afghanistan. Seine Leiche lag im Mai 2018 vermutlich mehrere Tage lang in dem bosnisch-kroatischen Grenzfluss Kodana. Seine Geschichte erzählt uns Serjan Govedarica.
Ihsanuddin Gul Muhammad stirbt im Mai 2018. Sein Körper wird im Fluss Kodana gefunden. Er markiert die Grenze zwischen Bosnien und Herzegowina und dem EU-Land Kroatien. Rasim Ruzdic wohnt in der Nähe der Kodana. Er hat einen Geländewagen mit Anhänger. Deshalb bittet ihn die Polizei um Hilfe bei der Bergung der Leiche im unwegsamen Gelände. Ich habe den Wagen gewendet und wir haben dann die Leiche in den Anhänger gelegt. Ich habe ihn an den Händen gehalten. Seine Haut hatte sich schon geschält, er war sicher mehrere Tage lang im Wasser. Als Rasim Ruzdic seinen Körper in den Anhänger legt, hält Ihsanuddins linke Hand seine Gebetskette fest umklammert. Wie Ihsanuddin genau ums Leben gekommen ist, lässt sich nicht mehr aufklären. Sicher ist, er war mit einer Gruppe unterwegs und hat versucht, die bosnisch-kroatische Grenze zu überqueren. Rasim Ruzdic geht davon aus, dass die Gruppe von der kroatischen Grenzpolizei aufgegriffen wurde. Dann sind sie zurück nach Bosnien geflohen. Bei der Flucht ist der arme Junge wahrscheinlich dann von der Gruppe getrennt worden, hat den Weg zurück nicht mehr gefunden und ist in tiefes Wasser geraten. Er konnte wahrscheinlich nicht schwimmen und ist ertrunken. Bosnien und Herzegowina lag bislang abseits der sogenannten Balkanroute. Die Wege nach Westeuropa führten über andere Länder. Waren es 2017 noch weniger als 800 Menschen, sind 2018 rund 25.000 sogenannte illegale Migranten in Bosnien und Herzegowina registriert worden. Die Menschen versuchen, das EU-Land Kroatien zu erreichen. Einigen gelingt das, andere werden von der kroatischen Grenzpolizei aufgegriffen. Immer wieder berichten Migranten und Flüchtlinge, dass die kroatische Polizei ihnen keine Chance gebe, Asyl zu beantragen, sie illegal über die grüne Grenze zurückschicke und dabei Gewalt anwende. Kroatien weist diese Vorwürfe konsequent zurück. Rasim Ruzdic glaubt den kroatischen Behörden nicht und hat eine klare Meinung. Wenn man die Menschen aufhalten will, soll man sie aufhalten, aber töten muss man sie nicht. Ihsanuddin Gul Muhammad ist auf einem muslimischen Friedhof in der westbosnischen Stadt Bihać begraben. Davor lag er einen Monat lang in einem Leichenschauhaus. Die bosnischen Behörden wussten nicht so recht, was sie mit dem Leichnam machen sollten. Die Beerdigung organisierte schließlich Semira Godinjac, die sich in Bihać ehrenamtlich um Flüchtlinge kümmert.
Jedes menschliche Wesen verdient wenigstens ein Minimum an Würde am Ende des irdischen Lebens. Davon bin ich als Mensch überzeugt.
Semira Godinjac begann, sich für den Menschen hinter dem Todesfall zu interessieren. Von einem Gefährten Ihsanuddins erfährt sie, dass der junge Mann verheiratet war und zwei Kinder hatte. Seitdem setzt sie sich dafür ein, dass sein Körper irgendwann in seine Heimat Afghanistan überführt wird. Doch das gestaltet sich schwierig, denn sie hat keinen Kontakt zur Familie des Toten und keine genauen Informationen über seinen Herkunftsort. Semira Godinjac gibt aber nicht auf und hofft, dass jemand nach Ihsanuddin sucht. Sie macht darauf aufmerksam, dass er ein unverwechselbares Merkmal hatte. An seiner linken Hand hatte er sechs Finger. Ihsanuddins saphirblaue Gebetskette und sein Haargummi bewahrt sie sicher bei sich auf.
Er wollte seiner Familie bestimmt mehr hinterlassen. Aber so ist es nun mal. Seine Bestimmung war, dass er eine Ruhestätte in Bosnien findet. Das hier ist seine Gebetskette. Die hatte er bei sich. Und das Band, mit dem er wahrscheinlich seine Haare gebunden hat. Ich habe sie bei mir, um sie der Familie eines Tages zu übergeben. Früher oder später.
Das Schicksal eines jungen Mannes aus Afghanistan, der versuchte, ein besseres Leben in Europa zu beginnen. Bernd Kasparek, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Göttingen und zurzeit als Migrations- und Grenzforscher an einem von der EU finanzierten Projekt zum Thema Migration beteiligt. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Wir haben gehört, die Balkanroute gilt als geschlossen, aber die Realität ist eine andere. Was wissen Sie über die Balkanroute? Was passiert da?
Ja, dass man 2016 gesagt hat, die Balkanroute ist geschlossen, war natürlich auch symbolisch oder ein symbolischer Akt von der Politik. Aber wie wir gerade gehört haben, und das bestätigt sich auch aus den Forschungen, die wir in den letzten Jahren angestellt haben, ist es natürlich, dass die Balkanroute in ihrer ganzen Vielfalt immer noch eine wichtige Route ist, um nach Europa zu kommen. Was halt mittlerweile passiert ist, ist, dass sich die Wege diversifiziert haben. Also das ist im Beitrag ja auch angeklungen. Bosnien lag sozusagen 2015, 2016 eigentlich abseits der Balkanroute, ist jetzt sehr wichtig geworden neuerdings. Oder auch eine Route, die über Albanien führt und an der Adriaküste entlang geht. Und ich glaube, man kann auch sagen, die Ankunftsorte haben sich geändert. Also, dass Kroatien jetzt zum Beispiel wichtiger geworden ist oder dass gar nicht mehr versucht wird, nach Österreich zu kommen, sondern über Slowenien nach Italien, ist auch ein Ergebnis der verschiedenen kleinen Schließungsversuche, die Migration auf andere Wege gedrängt hat.
Migration kennt also keine Grenzen, kann man daraus schließen, nach dem, was Sie sagen. Auch Italien, ein Schlüsselland in der europäischen Migrationspolitik, stellt sich mehr und mehr auf die Hinterbeine und sagt, also schafft die Dublin-Regel ab. Die sieht vor, dass ein Flüchtling dort Asyl beantragen muss, wo er zuerst europäischen Boden betreten hat. Ist das nicht ein längst überfälliger Schritt, weil die Mittelmeeranrainer klar benachteiligt sind?
Es ist tatsächlich ein längst überfälliger Schritt und das ist auch eigentlich eine Position, auf der die südlichen EU-Staaten, also insbesondere Griechenland und Italien, eigentlich schon seit 2008, 2009 beharren. Also nachdem das Dublin-System überhaupt erst angefangen hat, richtig zu funktionieren, weil man diese Fingerabdrucksdatenbank Eurodac eingeführt hat. Und die neue Regierung in Italien macht halt jetzt stärker Druck. Man kann das Argument sehr gut nachvollziehen, weil diese Regel, dass der Asylantrag im Land der ersten Ankunft gestellt werden muss, das kann man sich ja geografisch ganz leicht ausrechnen, welche Länder davon betroffen sind und dass es ein totales Ungleichgewicht gibt. Also wenn man sich auch nochmal Deutschland anschaut, was effektiv keinen Anteil an der europäischen Außengrenze hat, jetzt mal von Häfen und Flughäfen abgesehen, da ist es natürlich klar, dass dort wesentlich weniger Asylanträge dann per Dublin gestellt werden müssten eigentlich. Das Problem, was ich bei der italienischen Regierung sehe, ist, dass sie diesen Druck auf Europa jetzt entfaltet auf Kosten der Flüchtlinge. Ne? Dass es Zurückschiebungen auf hoher See gibt, dass es eine Beschlagnahme von Schiffen gibt, die versuchen, Lebensrettung auf dem Mittelmeer zu organisieren. Und das ist definitiv der falsche Weg, diese Diskussion zu führen.
Und dass natürlich keine Einfahrt genehmigt wird, beispielsweise für die Schiffe in die italienischen Häfen. Ne? Deutschland, schauen wir da mal hin, beharrt im Moment darauf, dass sich an einer Flüchtlingsverteilung alle EU-Staaten beteiligen, obwohl Bundeskanzlerin Angela Merkel im Dezember hat durchblicken lassen, dass sie sich auch mit Konzepten einer sogenannten flexible Solidarität anfreunden könnte, was für ein Wort. Das soll heißen, die einen nehmen auf und die anderen zahlen. Also ein Konzept, das auch die EU-Kommission vertritt, zumindest um eine Übergangslösung zu schaffen. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
Ja, dieser Vorschlag kam ja vor allem aus der bulgarischen und österreichischen Ratspräsidentschaft, die ja eigentlich eher eine harte Linie in Bezug auf die europäische Migrationspolitik fahren. Und das Problem, was ich darin sehe, ist, wenn man so ein großes Wort nimmt wie Solidarität, das hat natürlich auch einen Inhalt. Ne? Da geht es auch um Werte, die man eigentlich vertritt. Und an dem Punkt muss man halt auch irgendwann mal ausdefinieren, was genau noch unter diese Solidarität fallen kann. Weil ansonsten ist man am Schluss in einem System, wo man quasi keine Politik mehr macht, sondern sich einfach nur von allen möglichen Verpflichtungen, selbst wenn sie aus dem internationalen Recht kommen, freikaufen kann. Und das ist natürlich würde ich sagen, nicht der Sinn von einer gemeinsamen europäischen Migrationspolitik.
Der französische Präsident Emmanuel Macron, der hat kürzlich in seinem Brief an alle europäischen Bürger für einen Schengen-Raum geworben mit strengen Grenzkontrollen, einer gemeinsamen Grenzpolizei, einer europäischen Asylbehörde unter der Aufsicht eines Europäischen Rats für innere Sicherheit und hat auch an die gemeinsame europäische Solidarität, um das Wort nochmal aufzugreifen, appelliert. Ist das vielleicht eine gute Idee?
Das ist natürlich schwierig zu bewerten. Die Sache ist, wenn man sich die letzten 20, 30 Jahre anschaut, in der die EU, damals noch die Europäische Gemeinschaft, um eine gemeinsame Migrationspolitik und auch eine gemeinsame Grenzpolitik gerungen hat, da waren diese ganzen Elemente schon da. Man hat sich auch damals eben schon, ich meine, am Anfang von Schengen steht genau der Versuch, eine gemeinsame Außengrenze scharf zu kontrollieren. Und Schengen ist auch in der demokratietheoretischen Hinsicht interessant, weil es eine Exekutive, ein totales Übergewicht gibt. Also das wäre genau der Rat der europäischen Innen- und Sicherheitsminister. Der existiert ja schon längst und der hatte auch immer schon einen sehr starken Einfluss auf die europäische Innenpolitik und auf die europäische Migrationspolitik. In dieser Hinsicht müsste man Emmanuel Macron eigentlich entgegenhalten, dass es nichts Neues ist, was er vorschlägt und dass es eigentlich genau die Konzepte sind, die 2015 krachend versagt haben und eben erstmal monatelang überhaupt nicht Politik, also dass daraus keine Politik formuliert werden konnte angesichts der Ankunft von so vielen Flüchtlingen.
Das sagt ihm aber niemand. Warum denn eigentlich nicht? Haben Sie eine Idee, warum nicht?
Weil es erstmal gut klingt und das war das Versprechen, was sozusagen die europäische Migrationspolitik immer getragen hat. Und das ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich eigentlich alle verständigen können. Also eine stärkere Kontrolle von Grenzen. Da wird niemand sagen, da bin ich dagegen erstmal. Die Frage ist, glaube ich, und da würde ich mir eben wünschen, dass man doch vielleicht nochmal Praktikerinnen und Praktiker stärker einbezieht, entweder aus der Forschung, aber auch aus dem Grenzschutz, die natürlich sagen, nein, über eine europäische Außengrenze, also über die Institution der Grenze, lässt sich Migration eigentlich gar nicht so leicht regulieren. Da muss man eigentlich nochmal anders über Migration nachdenken und nicht einfach nur sagen, können wir stärkere Grenzen haben, können wir höhere Mauern haben. Historisch kann man eigentlich sagen, Migration lässt sich auf diese Art und Weise nicht regulieren.
Aber die meisten reden natürlich über die Grenze und über den Grenzschutz, auch über Frontex beispielsweise. Diese Truppe sollte jetzt auch schon längst an den Start und aufgestockt werden. Auch das ist ein Ziel, das gerade die österreichische Ratspräsidentschaft vornehmlich formuliert hat. Das ist auch gescheitert, nicht?
Das ist auch gescheitert, weil... Und das hat was damit zu tun, dass Grenzen eben so symbolisch aufgeladen sind. Die sind für den Nationalstaat total wichtig. Und die Kommission hat schon 2002 gesagt, wir müssten doch mal eine europäische Grenzschutzpolizei gründen. Und das ist eigentlich der Vorschlag, der jetzt eben auch wiederkommt. Und aus unserer Forschung haben wir gesehen, dass es in den nationalen Innenministerien starke Vorbehalte gibt. Die sagen, wir schaffen es eigentlich nicht selber genug, Personal für unseren nationalen Grenzschutz aufzustellen. Wie sollen wir denn jetzt plötzlich 10.000 Beamte für eine Agentur, die in Warschau sitzt und wo es total unklar ist, wie die Beamten dann eingesetzt werden sollen, finden? Und da geht natürlich eine Angst einher, nämlich die Angst, dass sich so ein europäischer Superstaat daraus entwickelt.
Heute wurde bekannt, nur mal so zwischendurch, dass die Ministerpräsidenten, also hier in der Bundesrepublik der Länder, Sturm laufen gegen die geplanten Kürzungen der Integrationszuschüsse des Bundes für Länder und Kommunen für Flüchtlinge. Das ist zumindest der Plan von Finanzminister Scholz für den neuen Bundesetat. Das ist vermutlich auch keine ganz so glückliche Idee, oder?
Ich halte es für eine sehr unglückliche Idee, weil man muss, viel von den ganzen Migrationsdebatten sind natürlich immer in die Zukunft gewandt und schauen nur nach vorne, aber man muss einfach auch mal festhalten, wie viele Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, welcher Art auch immer, mittlerweile eigentlich in Europa sind. Und die Frage der Integration ist natürlich total wichtig, in dem Sinne, dass sie es den Menschen erst möglich macht, an dieser Gesellschaft zu partizipieren. Und wenn man genau diese Spaltungslinien die ja mittlerweile wieder offener zutage treten und die teilweise von politischen Parteien auch sozusagen verstärkt werden sollen, dann ist es natürlich nochmal besonders wichtig, dass man die Integration als eine Förderung von Partizipation nicht plötzlich ab, klemmt und verunmöglicht.
Schauen wir am Ende unseres Gesprächs noch einmal auf eine gemeinsame europäische Migrationspolitik. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir offenbar weit davon entfernt. Ist das so?
Aktuell sind wir absolut weit davon entfernt. Also eigentlich alle großen Initiativen auf der europäischen Ebene sind gerade total blockiert. Also da wird kein Konsens gefunden. Ne? Das ist sogar eine Verschärfung von dem Asylrecht, wie das eigentlich vorgesehen ist, ist gerade nicht konsensfähig, weil es eben doch auch irgendwie eine Frage von der Verteilung berührt. Und wie gesagt, auch die Reform des Grenzschutzes, also mit stärkeren Kompetenzen für eine europäische Agentur, steckt gerade fest. Und das wird sicherlich bis Oktober dauern, bis die neue Kommission sich zusammengesetzt hat, dass man sehen wird, in welche Richtung die Politik eigentlich gehen wird.
Aber wir wollen das Gespräch nicht so enden lassen. Jetzt sind Sie gefragt, Herr Kasparek, auch wenn wir weit davon entfernt sind, wie müsste denn eigentlich eine europäische Migrationspolitik gestaltet werden, wenn Sie sich vielleicht auf drei wesentliche Punkte beschränken würden?
Gut, als Forscher ist man natürlich immer ein bisschen in dem Privileg, sich aus dem Klein-Klein ein bisschen zurückziehen zu können. Mhm. Aber was ich tatsächlich in unseren Forschungen gemerkt habe, was unglaublich wichtig wäre eine gewisse Entemotionalisierung nochmal reinzukriegen.
Und was meinen Sie damit genau?
Dass dieses aufgeladene Thema, was eben so viele Projektionen und so viele Ängste hervorruft oder Ängste, die sozusagen nochmal thematisiert werden, dass man sich das nochmal genau anschaut. Und das wäre auch der erste Vorschlag. Meiner Meinung nach müsste man in Europa doch nochmal drüber reden, wie stark dieser Kontinent und tatsächlich auch das europäische Projekt eigentlich von Migrationen geprägt war und wie erfolgreich dieses Projekt war, diese ganzen negativen Konnotationen, die mit Migration einhergehen, wegzunehmen. Also innerhalb von Europa reden wir mittlerweile nur noch über Mobilität und das ist auch was Erwünschtes. Und ich finde, das ist ein total guter Anknüpfungspunkt, dass man nochmal auf die Geschichte der Migrationen in Europa zurückschaut und sich anschaut und sagt, es ist ja eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen. Ne? Das ist eigentlich doch ein Modell, auf das man setzen kann. An dem Punkt wäre es mir, das wäre vielleicht der zweite Punkt, nochmal ganz wichtig, dass wir auch nochmal eine Debatte in Europa über Demokratie führen, also über Partizipationsmöglichkeiten, dass man auch die Menschen, die schon seit 30, seit 40 Jahren vielleicht da sind und hier schon längst ihr Zuhause gefunden haben, auch nochmal sozusagen Repräsentationsformen mitgibt, wie zum Beispiel ein Wahlrecht, was ja immer noch relativ eingeschränkt ist und wo man auch, finde ich, innerhalb Europa kleine Errungenschaften hat, ne, wie zum Beispiel, dass man als EU-Bürgerin eines anderen Staates in Deutschland trotzdem das Europaparlament mitwählen kann. Solche Sachen finde ich total wichtig, nicht nur symbolisch, sondern eben auch, weil sie einen Zusammenhalt in der Gesellschaft nochmal stärken.
Und der dritte Punkt?
Der dritte Punkt wäre, es gibt immer so eine Verdrehung in der Migrationspolitik, dass man, dass wenn man versucht, eine Politik zu fahren, die weniger Migration, also wo die vermeintlich die Migration reduziert, das oft gegenteilige Effekte hat. Also zum Beispiel der Anwerbestopp 1974 hat dazu geführt, dass eben doch nochmal viele Leute die Chance genutzt haben, um in Deutschland bleiben zu können. Und das zieht sich eigentlich durch die Geschichte der Versuche, Migration zu kontrollieren. Deswegen würde ich tatsächlich sagen für Europa, man kann in Anführungszeichen großzügiger sein, man muss es nicht so strikt regulieren, weil die Forschung zeigt einfach die ganzen Schreckensbilder, die immer aufgerufen werden von der Migration sozusagen. Wenn die Grenzen durchlässiger sind, wenn die Gesellschaften offener sind, die bewahrheiten sich eigentlich nie, sondern das sind eben Schreckgespenste, die ganz gezielt mobilisiert werden.
Bernd Kasparek, Migrations- und Grenzforscher an der Universität Göttingen und Autor des Buches Europas Grenzen, Flucht, Asyl und Migration. Die zweite Auflage kommt ab Mai in den Buchhandel. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir gehen auf Reisen mit dem Handelsreisenden und Abenteurer Marco Polo, der schon vor 700 Jahren den Warenaustausch mit dem Reich der Mitte vorangetrieben hat und aus China unter anderem die feinste Seide mitbrachte. Und dieser Marco Polo führt uns gleich zum nächsten Brocken, den die EU zu schlucken hat, aber erstmal kommt er.
Die Chinesen sind im Umgang miteinander zierlich und höflich. Sie grüßen sich mit großer Artigkeit und mit Ausdrücken des höchsten Wohlgefallens. Dabei bezeigen sie gute Erziehung und vielen Anstand. Auch verzehren sie ihre Speisen mit großer Sauberkeit. Ihre Höflichkeit kann man besonders dann in ihrer ganzen Vollkommenheit beobachten, wenn sie sich dem Khan vorstellen. Schon in Entfernung einer halben Meile nehmen sie eine demütige Haltung an und vermeiden vor allem jedes, auch das geringste Geräusch. Da hört man keinen Aufschrei oder lautes Sprechen. Jeder Vornehme führt ein kleines Gefäß bei sich, in das er speit. Solange er sich in der Halle des Kaisers aufhält, wo es niemand wagen würde, auf den Boden zu speien. Hat er sich aber des Gefäßes bedient, so legt er den Deckel wieder darauf und macht eine Verbeugung. Auch nehmen sie, wenn sie zu Hofe gehen, schöne Stiefel von weißem Leder mit, welche sie anziehen, wenn sie die Empfangshalle betreten. Die aber, in denen sie gekommen sind, übergeben sie den Dienern zur Aufbewahrung. Das geschieht, damit die schönen, gar köstlich mit Gold und Seide und in mancherlei Farben gewirkten Teppiche nicht beschmutzt werden.
Höflich sind sie, die Chinesen, auch in der Reisebeschreibung von Marco Polo. Wie höflich der chinesische Staatspräsident Xi Jinping heute war, das wissen wir nicht genau. Er war aber zu Gast in Rom auf Einkaufstour im Rahmen des chinesischen Megaprojekts Die neue Seidenstraße. Mit Milliarden will Peking in Infrastrukturprojekte wie Häfen, Straßen, Schienen etc. entlang der Route investieren, die vom fernen Osten bis nach Europa führt. 13 EU-Staaten haben sich bereits in das gigantische Vorhaben einbinden lassen. Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Griechenland, Portugal, Polen, die Slowakei, Slowenien, Ungarn, Malta und die drei baltischen Staaten. Und nun also noch Italien, ein EU-Gründerstaat. Das führt bei Kritikern zu Schnappatmung. Was China in Italien plant, erklärt uns Steffen Wurzel.
Es ist nicht mehr als eine Absichtserklärung, die beide Regierungen in Rom unterschreiben wollen. Doch allein die Tatsache, dass Italien die sogenannte Seidenstraßeninitiative Chinas künftig offiziell unterstützt, ist ein großer politischer Erfolg für Xi Jinping. Italien ist das erste Land der G7-Gruppe und die weltweit größte Volkswirtschaft überhaupt, die sich zu Chinas umstrittenem Infrastrukturprojekt bekennen will. Wang Yiwei, Politologe an der Volksuniversität in Peking, betonte Anfang der Woche im staatlichen Sender CCTV: Es ist sehr wichtig, große Industrienationen ins Seidenstraßenprojekt einzubinden. Sie haben das Kapital, die Technologie und die entsprechenden Standards. Wichtig ist, dass wir den multilateralen Charakter der Seidenstraße betonen. Darum ging es ja von Beginn an. Die meisten Experten außerhalb Chinas sehen das anders. Für sie ist die Seidenstraße eben kein multilaterales, sondern ein rein chinesisch dominiertes Projekt. Die Staats- und Parteiführung in Peking habe stets das letzte Wort. In China selbst heißt das Projekt gar nicht Seidenstraße, sondern Yida Yilu. Der Begriff lässt sich nur sehr hölzern übersetzen, in etwa mit ein Gürtel eine Straße. Im deutschen Sprachraum hat sich deswegen der romantisch klingende Begriff der neuen Seidenstraße durchgesetzt. Der Inhalt allerdings ist weniger romantisch. Bei dem Lieblingsprojekt der chinesischen Staats- und Parteiführung geht es um den massiven Ausbau von chinesischem Einfluss in Asien und im Rest der Welt. Dafür will China hunderte Milliarden Euro investieren in Infrastrukturprojekte, in Straßen, Häfen, Schienenwege, Stromnetze und neue Flughäfen etwa. Finanziert wird das Ganze unter anderem durch Kredite chinesischer Staatsbanken. Kritiker warnen, dass sich betroffene Regierungen damit in gefährliche Abhängigkeiten begeben, in wirtschaftliche und politische. Und tatsächlich haben sich viele Seidenstraßenländer wie Malaysia, die Malediven, Pakistan und Sri Lanka in den vergangenen Jahren stark verschuldet bei chinesischen Staatsbanken. Politische Abhängigkeiten sind sogar schon innerhalb der EU zu erkennen. So haben Portugal, Griechenland und Ungarn zuletzt verhindert, dass die EU China wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilt. Es sind ausgerechnet die drei Staaten, in denen China in den vergangenen Jahren Milliarden investiert hat. Ein Zusammenhang liegt also auf der Hand. In Italien würden die geplanten Seidenstraßeninvestitionen unter anderem den Ausbau von Häfen betreffen. Kredite dafür sollen von der chinesisch kontrollierten Asian Infrastructure Investment Bank kommen. Das, so fürchten Kritiker, könnte auch Italien in gefährliche Abhängigkeiten begeben. Die Bundesregierung, die EU und die USA kritisieren die chinesisch-italienische Absichtserklärung zur Seidenstraße deswegen. Die US-Regierung etwa erklärte, Italien beschädige sein internationales Ansehen. Chinas Staats- und Parteiführung wies das empört zurück. Sprecher Lu Kang: Das ist lachhaft. Italien ist ein großes Land, eine bedeutende Industrienation. Die Regierung in Rom kann selbst entscheiden, wo ihre Interessen liegen.
Abschottung oder Annäherung? Das Verhältnis zur chinesischen Großmacht droht, die EU zu zerreißen. Das sollte heute eigentlich Thema beim EU-Gipfel sein. Wir wissen nicht ganz genau, was dabei herausgekommen ist. Der Brexit hat, glaube ich, alle Themen in den Hintergrund gerückt. Monatelang haben EU-Experten an einer europäischen Strategie gegenüber dem Rivalen China gefeilt. Im Mittelpunkt steht der Schutz der eigenen Infrastruktur vor Pekings Expansionsdrang. In einem 10-Punkte-Plan hat die Kommission nun versucht, das Verhältnis zwischen EU und China neu zu definieren. Und das entscheidende Wort steht schon auf der ersten Seite. Da ist von einem Systemrivalen die Rede, der alternative Governance-Modelle fördere. Übersetzt heißt es, Peking hat kein Interesse an einer starken EU und will sein autokratisches Regierungssystem weltweit als Alternative zur liberalen Demokratie bewerben. Professor Eberhard Sandschneider, Leiter des Arbeitsschwerpunktes Politik Chinas und Ostasiens an der FU Berlin. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ist der Einfluss, den China sich in den vergangenen Jahren vor allem in Ost- und Südeuropa erkauft hat, eigentlich noch zu stoppen?
Das wird wahrscheinlich schwierig werden, aber zunächst einmal kann man vielleicht positiv sagen, jetzt hat es auch die Europäische Union gemerkt, dass hinter diesem wachsenden Einfluss, den Sie beschreiben, in Mittel- und Osteuropa tatsächlich eine Strategie steckt, die immer klarer erkennbar wird, die sehr viel übrigens nicht mit Europa, sondern mit dem Gegengewicht zu den Vereinigten Staaten zu tun hat. Und nun versucht man in Europa zum ersten Mal einen Weg zu finden, dagegen anzugehen, obwohl sich solche Prozesse eigentlich fast nicht stoppen lassen. Sie sind nämlich nicht durch Absichtserklärungen oder Texte oder Ideologien getragen, sondern schlicht durch die Wirtschaftskraft, die China mittlerweile hat und der sich auch Europa nicht entziehen kann.
Und wie würden Sie die Strategie Chinas beschreiben?
Na schauen Sie, wir reden zum ersten Mal im Rahmen dieser berühmten Seidenstraßeninitiative wieder von Eurasien. Wenn man sich aber einen Augenblick Eurasien vorstellt, dann stellt man fest, wir Europäer, die wir uns gerne als Mittelpunkt der Welt betrachten, wir sind eigentlich nur eine Halbinsel am westlichen Ende dieses riesigen eurasischen Kontinents. Und genau so sieht man uns ein Stückchen weit aus chinesischer Perspektive.
Mhm. Schauen wir nochmal auf die Strategie der Europäischen Union, auf die Frage, ist das bereits eine Strategie? Der Systemrivale ist erkannt, der Feind ausgemacht. Jetzt will die Europäische Union, Sie sagen, endlich eine härtere Gangart gegenüber China einschlagen. Ist das bereits eine Strategie?
Also ich bin mir nicht mal sicher, ob es eine härtere Gangart ist, aber wenn man, das beobachtet man sehr oft in der internationalen Politik, wenn man nicht mehr weiter weiß oder Dinge nicht versteht, sucht man sich entweder ein neues Feindbild oder fällt auf Wertedebatten zurück. Beides tut die Europäische Union. Wertedebatten im transatlantischen Kontext. Und nun wird China eigentlich völlig fälschlicherweise zu einem Feindbild gemacht. China ist kein Feindbild. China ist ein mächtiger Wettbewerber, tatsächlich auch ein Rivale. Aber diese 10 Punkte, die die Redenschreiber der Kommission jetzt zusammengetragen haben, schwierig genug, um keine unnötigen Verwerfungen innerhalb der Europäischen Union zu schaffen, die machen längst noch keine Strategie. Das ist ein Sammelsurium von Wunschpunkten, die die Europäische Union im Umgang mit China hat. Eine Strategie sieht tatsächlich anders aus.
Mhm. Schauen wir noch mal in dieses Sammelsurium, wie Sie sagen, hinein. Der 10-Punkte-Plan erwähnt ja auch, dass bis Ende des Jahres die Lücken im EU-Recht identifiziert werden sollen, um gegen eine Wettbewerbsverzerrung vorzugehen. Es sollen hohe Arbeits- und Umweltstandards bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sichergestellt werden können. Und die EU will ihren Markt, und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, für öffentliche Aufträge für Länder abschotten, die ihren Markt ihrerseits nicht öffnen, also für China. Kann man auf diesem Wege den Systemrivalen zum Umdenken und zum Umlenken bringen?
Natürlich nicht. Die Chinesen wissen sehr genau, dass sie Alternativen haben. Sie wissen übrigens auch sehr genau, dass Europa an dieser Stelle nicht mit einer Stimme spricht. Mhm. Dieser 10-Punkte-Plan ist vielleicht ein kleiner Fortschritt zu den sehr blumigen und fast idealistischen Strategiepapieren, die die Europäische Union in den letzten 15 bis 20 Jahren produziert hat. Aber es ist eben nur ein marginaler Fortschritt. Es ist nach wie vor die Wunschliste. Das hätten wir Europäer gerne von euch Chinesen. Aber wie das im Einzelnen umzusetzen ist, das bleibt fragwürdig. Und es geht manchmal dann eben auch schon hart an die Grenze dessen, was noch logisch überzeugend ist. Wenn man China wegen Protektionismus beschuldigt, selbst aber protektionistische Schritte wählt, dann hat man ein sehr schwieriges Argumentationsfeld.
Jetzt also auch noch Italien heißt es, das
das sich nach Auffassung von Kritikern bedingungslos in die Arme Chinas wirft, ohne sich vorher mit den europäischen Partnern abgestimmt zu haben. Italien will dem Prestigeobjekt Neue Seidenstraße beitreten. Hat dieser Schritt dann enorme Signalwirkung?
Ne, der hat bestenfalls Signalwirkung, weil es das erste G7-Land ist, ein Gründerstaat der Europäischen Union, aber mir auch nicht. Das Prinzip, dem China folgt, ist nach wie vor das gleiche. Auch Italien ist nach Griechenland und nach Ungarn, um zwei andere prominente EU-Mitglieder zu nennen, die längst als solche Erklärungen unterschrieben haben, natürlich interessiert an chinesischen Investitionen. Die Italiener beobachten, was die Chinesen im Hafen von Piräus tun, der ihnen gehört. Sie beobachten, was sie zwischen Budapest und Bukarest an Eisenbahnlinien bauen. Daran teilzunehmen, das ist einerseits sehr verlockend. Andererseits legt China keinen Wert darauf, dass man das alles erst mit Brüssel abstimmt. Und Nationalstaaten, Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die an solchen Projekten interessiert sind, die wissen, dass Brüssel da eher bremst, als ihnen hilft, also gehen Sie den Weg alleine.
Jetzt haben Sie gesagt, dass die EU im Moment keine China-Strategie hat. Was wäre denn Ihrer Meinung nach eine EU-China-Strategie?
Naja, das ist der Moment, wo man dann träumen darf. Im Augenblick muss man sagen, die Europäische Union ist offensichtlich nicht in der Lage, von der Debatte um den Brexit angefangen, von der Debatte zwischen Frankreich und Deutschland um die Zukunft der Europäischen Union angefangen, mit einer Stimme zu sprechen. Das wäre die Traumvorstellung. Das ist die ideale Welt. Dazu ist die Europäische Union im Augenblick nicht in der Lage. Das muss man, glaube ich, als solches akzeptieren. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass wachsender Druck von außen, sei es, dass er von den Vereinigten Staaten kommt, sei es, dass er von China kommt, den Europäern endlich zeigt, dass sehr viel dran ist an dem Satz, wenn ihr mitspielen wollt in der Weltpolitik der Zukunft, dann geht das nur, wenn ihr mit einer Stimme sprecht, auch wenn im Augenblick die Realität etwas anderes andeutet, nämlich dass jeder europäische Nationalstaat sein eigenes Ding macht.
Professor Eberhard Sandschneider, Leiter des Arbeitsschwerpunktes Politik Chinas und Ostasiens an der FU Berlin. Haben Sie vielen Dank. Am Ende dann doch nochmal eben Brexit. Auch viele Briten scheinen inzwischen das Gezerre um den EU-Austritt satt zu haben, denn mehr als 1 Million Menschen haben bis heute eine ans Unterhaus gerichtete Online-Petition unterschrieben, in der gefordert wird, den Brexit einfach abzusagen und in der Europäischen Union zu bleiben. Dennoch gilt es als ziemlich unwahrscheinlich, dass es dazu kommen wird, trotz der Tatsache, dass Großbritannien die Erklärung zum EU-Austritt theoretisch einseitig zurückziehen könnte. Das war unser Tag, ein Tag jenseits des Brexits mit anderen sehr wichtigen EU-Themen. Mein Name ist Angela Fitsch, wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.